Talk mit Thies.
Ich bin ja einer von zwei blinden Profi-Bergsteigern weltweit. Es gibt ja nur zwei, die sich das angetan haben. Nicht, weil er und ich die besten blinden Bergsteiger sind. Nein, weil wir zwei einfach gewusst haben, dass das funktioniert. Die anderen blinden Menschen, die wahrscheinlich noch besser klettern, haben wahrscheinlich von ihren Eltern immer gehört, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Der Wolfgang hat nur gesagt, es gehen immer wieder Löcher vor ihm auf am Boden und wir dachten, es sind Gletscherspalten. In Wahrheit hat es die ganze Welt zerrissen dort. Den Everest hat es, glaube ich, um einen Meter versetzt oder was. Da war er unter einer flatternden, staubigen, grausigen Zeltplane in Tibet im Basislager und hat nur geheult, tagelang, nächtelang und hat nicht mehr gewusst, was zu tun ist. Die meisten Menschen, die am Everest gestorben sind, sind beim Abstieg gestorben, weil du beim Abstieg von Mount Everest im schlechtesten Zustand deines Lebens bist. Das, was Menschen sehen, ist nicht das, was ist.
Mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, Menschen zu treffen, die einen verblüffen. Die Dinge machen, bei denen du dich fragst, wie um Himmels Willen geht das? So wie bei dem Gast in dieser Folge, von dem ja Psychologe Lukas Klaschinski mal erzählte, als er zu Gast war. Und da habe ich mir damals den Namen sofort aufgeschrieben, den von Andy Holzer. Extremsportler und Bergsteiger, der von Geburt an blind ist. Und trotzdem hat er die höchsten Berge der Welt erklommen. Auch den Mount Everest. Wir beiden waren digital miteinander verbunden, denn er wohnt JWD in Osttirol in Österreich bei seinen geliebten Bergen. Und es war spannend und beeindruckend, seine Geschichten zu hören und wie er seine Technik beherrscht, wie wenig Abstriche er macht, weil er nicht sehen kann, dass er wie ein sehendes Kind erzogen wurde. Und hey, wie oft passiert es, dass ein blinder Mensch dir erklärt, wie Farben funktionieren? Lasst euch auch ein bisschen faszinieren von Andy Holzer. Auf geht's!
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, grüß euch, grüß dich Christian, danke, dass du mich eingeladen hast, mit dir zu sprechen, damit wir den Leuten ein bisschen einen Eindruck von einer anderen Sicht der Dinge vermitteln können.
Absolut. Und eine ganz besondere Sicht. Aus dem Blick eines Extremsportlers, eines Bergsteigers, der von Geburt an blind ist und trotzdem die höchsten Berge der Welt erklommen hat, so auch den Mount Everest. Dann freuen wir uns und sagen nochmal ein großes Hallo nach Osttirol. Da bist du nämlich zu Hause.
Ich bin... zuerst möchte ich einmal das Wort extrem ein bisschen relativieren, weil extrem ist heutzutage schon fast alles, ja. Für mich ist extrem das gar nicht, was ich mache, sondern für mich ist extrem, wenn man nichts aus einer Möglichkeit macht. Das ist für mich extrem. Deswegen, es ist ein Ausnahmebergsteiger, sagen wir so. Es ist eine Ausnahme, wenn man ohne, oder eine Ausnahme, nicht nur Bergsteiger, ich mache eigentlich alles in der Ausnahme. Ich bin ständig im, im Ausnahmezustand. Na, lass mal das extrem weg. Ich bin in Osttirol zu Hause. Osttirol ist, das wissen viele nicht, ganz im Süden von Österreich. Das große Tirol wurde ja im Laufe des Ersten Weltkrieges vor über 100 Jahren in drei Stücke gerissen. Ein Stück, ein wunderschönes Stück Südtirol, wurde den Italienern zugeteilt. Mhm. Osttirol und das sogenannte Nordtirol, da wo dann Innsbruck und diese ganze Tirol-Geschichte liegt, wo, was man so in der weiten Welt kennt, Kitzbühel, Ötztal und was der Teufel, was für Skigebiete, das ist Nordtirol. Und Osttirol ist ganz was Kleines, Liebes, Nettes, abgetrennt vom restlichen Tirol. Da ist nicht mal eine Verbindung mehr da. Es ist eine Enklave quasi hier im südlichen Österreich, südlich der Alpen. Ich habe 30 Kilometer zur italienischen Grenze, zu Südtirol, das ja italienisch jetzt ist. Ja. Also wunderschön hier in den Dolomiten. Es schaut auf den ersten Blick aus, dass das A der Welt, ja, das letzte Kaff. Und in Wahrheit ist es der schönste Platz, den es überhaupt gibt. Weil es gibt da keinen Flughafen, es gibt keine Autobahn, es gibt da keinen großen Krawall. Aber du bist in kürzester Zeit, ich habe 100 Kilometer Luftlinie nach Venedig an der Adria. Ich habe, keine Ahnung, nicht viel mehr Luftlinie nach Salzburg. Ich bin in Kürze in Innsbruck, ich bin in Kürze in München. Also es ist ein Traum da. Da kannst du schön zurückziehen. Da ist wirklich ganz, ganz pur. Und das, jetzt bin ich gleich fertig. Das Schönste hier, der Tourismusverband, möchte ich es mal sagen, hat hier in den letzten Jahren anscheinend im Gegensatz zu den anderen Tourismusgebieten einiges verschlafen. Und davon profitieren wir jetzt, weil es ist einfach ruhig da. Es ist sanft, es ist nicht überlaufen, es ist ein Traum, es ist ein Geheimplatz. Aber bitte, sagt es das nicht weiter.
Wie ist Venedig für dich? Also du hast Venedig angesprochen, du hast München angesprochen. Du warst in Venedig schon mal?
Ja, natürlich. Venedig war ich als Kind schon. Das ist für mich das Meer und das Leben mit Meer und mit Wasser ist für mich genau das Gleiche wie das Leben mit Berge, weil es ist jedes Mal eine überdimensional große Naturkraft gegenüber dem Menschen. Der einzig und allein mit der Handvoll Gehirnflüssigkeit, die er da im Kopf irgendwo eingebaut hat, mit der er sich arrangieren kann und mit der großen Natur überhaupt umgehen kann. Es ist für mich dasselbe, wenn ich mit dem Segelboot den Atlantik überquer oder wenn ich auf den Mount Everest steige. Also du hast keine Chance, wenn du nicht, das gilt überhaupt fürs ganze Leben, wenn du deine Kraft nicht damit vertust, ständig das andere zurechtrücken wollen. Also du hast keine Chance, die anderen Menschen, die andere Kräfte, Wellen am Meer, Lawinen am Berg, kannst du nicht mit deiner Menschenkraft bändigen. Du kannst die nur anpassen. Und das ist für mich eine ganz große Philosophie im ganzen Leben. Ich meine, ich tue mir selber schwer, ich bin selber gerade in einer sehr schweren Zeit unterwegs, aber also in meinem persönlichen Leben. Aber,
oh nein, warum das?
Aber,
privat
aber,
oder was?
Ja, da kann man drüber reden, ja. Aber ich sage jetzt nur grundsätzlich, es macht keinen Sinn, wenn man mit Gewalt irgendwas mit seiner Kraft, weil man hat einfach zu wenig Kraft. In jeder Lebenslage hat man zu wenig Kraft.
Ja.
Man hat nur die Möglichkeit, ich habe jetzt letztens, ich will jetzt dein Konzept nicht aus ein Ding bringen, aber ich habe jetzt letztens ein Interview gehabt.
Das Konzept ist, dass wir beiden miteinander sprechen.
Ja,
das ist das
cool,
Konzept.
Ja, ist ja komplett cool. Ich habe letztens eine Talkshow besucht, österreichisches Fernsehen, mit einem Skispringer. Ja, der ist dieses Jahr Weltcup-Sieger geworden und Skiflug-Weltmeister.
Ja,
Stefan Kraft.
Der Stefan Kraft, jawohl.
Der ist mit mir am Tisch gesessen.
Ja.
Ich meine, alles so mit höher, schneller, geiler, steiler, das fasziniert mich schon lange nicht mehr. Man kann immer noch mehr und noch mehr und noch schneller, aber letzten Endes, wo bleibt bitte die Botschaft? Was hat irgendjemand davon, wenn der halt nochmal eine Sekunde schneller ist? Es ist ja heute eine Tragödie, wenn ein Slalomfahrer 10 Zehntel oder 1 Zehntel Sekunden hintereinander ist. Es ist ja schon, wird ja in den Medien schon als Tragödie dargestellt. Tragödien haben wir ganz andere auf der Welt. So, was dieser Stefan Kraft mir gesagt hat, wenn du mit der 100 km/h oder über 100 km/h über den Schanzentisch rausfliegst, dann tust du gut daran, wenn du nicht nur versuchst, den Schanzentisch, den Radius oder irgendwas zu verbiegen, den sich die Baumeister ausgedacht haben und mit Beton betoniert haben, das ganze Zeug, da hast du keine Chance als Skispringer. Du kannst nur deinen kleinen Körper an diesen Radius anpassen, hören, Empathie eingehen mit der Umwelt, was wirkt auf mich, welche Kräfte wirken. Beim Radius, bei der Sprungschanzen ist das ganz, ganz typisch, wie drückt das raus. Wenn ich mich anpasse und wenn ich mich füge und den Wind noch als Freund und nicht als Feind nehme, den Gegenwind oder den Seitenwind oder den Rückenwind beim Skispringen, dann werde ich wahrscheinlich gewinnen. Ja? Aber wenn ich schon von oben anfange, beim Anlauf schon anfange, etwas zu manipulieren an der Situation, am Außen zu manipulieren, hast du keine Chance. Und das ist genau das, was mich beim Bergsteigen und auch auf der Hohen See in Venedig zum Beispiel, als kleiner Junge am Markusplatz, ich werde es nie vergessen, das Schwappen der kleinen Meereswellen am Quai und dann die Gondolieros mit ihrem Rosolio Mio und das Klappern von den Holzrudern am Holz, an der Holzkante von dem kleinen Boot, also das ist für mich ja, das ist für mich ganz, ganz tief drin. Und Venedig ist für mich dieser Geruch von fischigem Wasser, ja, so ein bisschen modrig, fischig, altes Holz, dann die Gondolieres, also Lebensfreude, O Sole Mio. Und ja, und die Tauben am Markusplatz und ja, diese Sehnsucht am Ende des Tages, wenn man müde ist, den Platz wieder verlassen zu dürfen und wieder heim nach Tirol zu gehen. Also das ist für mich Venedig, ja.
Was hat München dir zu bieten zum Beispiel? Also Venedig können wir uns wunderbar vorstellen, sowohl die Gerüche als auch das Wasser. Was ist München für dich?
Da erwische ich mich jetzt total am falschen Fuß. München ist für mich etwas, was ich für mich selber noch nie habe zuordnen können. Ganz eigenartig, ich war natürlich in allen Städten in Deutschland. Ob das Hamburg, ob das Köln, ob das Düsseldorf, ob das Berlin ist, aber München ist für mich etwas und nichts. Ja, das ist, da sind die Straßen, da ist der äußere Ring, da ist der, ist die A99, die östlich vorbeizieht, weil man immer froh ist, dass man nicht im Verkehr stecken bleibt. Ich habe bei München, das hängt aber jetzt von mir ab und nicht von München, ich habe bei München noch nie für mich etwas gefunden. Ich war natürlich auf der Wiesn, aber auf der, das ist das Oktoberfest in München,
ja.
Aber nicht meines Willens, sondern da habe ich einen Vortrag in München gehabt, war ich gebucht und da hat man halt müssen da durch das Gelände marschieren, dass man da hinkommt. dem kann ich nicht so viel abgewinnen, weil ich finde für München jetzt nicht. Ja, sicher gibt es da große Firmenkonzerne, es gibt einen Tower von einer großen Automarke, möchte ich jetzt nicht nennen. In diesem XXX Tower habe ich auch meine Business-Events gehabt. Alles klar, das ist München. Aber wenn ich jetzt auf Hamburg denke, der Fischmarkt oder der Hafen oder.
Da schwappt schon wieder ein bisschen Wasser, ne?
Da mehr ist als einfach in der Isar. Viel mehr Leben und ja, das Wasser hat schon was zu tun, absolut. Mhm. Ja, sicher. Mhm. Oder in Köln, ich meine, da war ich halt in Kölner Dom und das Kölsch und dann der Weihnachtsmarkt. Und ich habe für jede Stadt ein Bild. Das ist total spannend, ja.
Total spannend. Und sag mal, hinter dir, da hängt eine Weltkarte. Und ich glaube, auf dieser Weltkarte werden auch kleine Markierungen gesetzt. Sind das deine Markierungen?
Das ist ja lustig, ich habe vergessen, die Kamera, die steht irgendwo und du siehst da tatsächlich was. Du siehst mich jetzt von der Seite, ist das lustig.
Aber das ist doch gut, natürlich.
Ja, ja, ist das ja super. Kein Problem.
Und ich sehe die Weltkarte.
Ja, das ist aber eine Weltkarte, die hat, ich muss dir mal vorstellen, meine Schwester, die ist genauso blind, wie ich es bin. Und wenn ich von blind spreche, dann rede ich wirklich von blind. Viele Menschen sagen, ich bin schon fast blind. Ich kann das Nummernschild vom Vordermann bei der Autobahn gar nicht mehr sehen. Ja, mei, wenn ich die Autobahn sehen würde oder das vordere Auto, ja, da war ich schon happy, geschweige denn das Nummernschild. Also das ist ja alles ein Wahnsinn. Meine Schwester und ich sehen die Augen vor den, sehen die Hände vor den Augen nicht. Also völlig null. Und meine Schwester schenkt mir zum, ich glaube zum 50. Geburtstag, diese Weltkarte. Und hat dann mit ihrem Mann so nach ihrem Wissen, das stimmt natürlich jetzt alles nicht so, weil ihr hat sich ja alles erweitert, aber halt die Flecken da freigeruppelt, das ist eine Ruppelkarte, wo ihr Bruder, also wo ich schon gewesen bin, das stimmt ja jetzt alles nicht mehr, ich bin ja schon bin auf der ganzen Welt gewesen mittlerweile.
Nein, eine aber, Ruppelkarte ist das.
Eine Ruppelkarte und das schenkt eine Blinde ihrem blinden Bruder zum Geburtstag, musst du dir mal vorstellen. Das ist ja irre, oder? Ich habe keine Ahnung, was da weggeruppelt ist und was da nicht weg ist. Ich habe keine Ahnung. Aber du siehst es ja jetzt. Ist ja schön, oder?
Genau, ich sehe nur nicht, was weggeruppelt ist. Aber es hätte sein können, dass es reliefartig gestaltet ist, dass du es auch ertasten kannst.
Das würde ich mir so wünschen. Ja. Da bin ich schon bald in Kontakt gewesen. Ich habe mit der Welt, mit der Geografie einen wahnsinnigen Kontakt, weil ich Funkamateur bin und die ganze Welt hier in meinem... Muss ich mal meinen Laptop da ein bisschen rumdrehen, dann siehst du das. Da wird jetzt nichts passieren, aber das machen wir jetzt.
Ja, ich sehe einen Haufen Technik im Regal vor dir, wirklich mit deinem CB-Funkgerät, Boxen, also Anlage.
CB-Funk ist
du hast völlig recht, das ist ein Unterschied.
Das ist Kurzwelle. Für die Zuhörer da hinten, wenn mein Morse da steht, wo habe ich sie denn? Das war jetzt VVV und ein Bindestrich, gerade dass man versteht. Deinen Namen werde ich jetzt noch mal schnell morsen, Christian.
Ja, mit K allerdings.
Ach so, okay.
In dem Fall, ja, ist ganz
jetzt habe ich es mit CH, okay,
ist egal, super. Nehm ich auch, Adi, nehme ich auch.
Nein, jetzt nehme ich jetzt noch mal mit K, Christian. Das war der Christian.
Da hast du gemorst.
Also, wir morsen praktisch um die ganze Welt. Ich kann das auch, es ist eh ganz spannend, ich kann da mal ganz kurz, das ist Kurzwelle, wie es vor 100 Jahren, hört einmal zu. Ich höre da praktisch den Äther, ich kurbel jetzt wie früher beim alten Radio.
Und wo würdest du stehen bleiben, wenn du was hörst? Was ist interessant?
Ich glaube, das ist Russland, oder? Das werden wir jetzt wieder ausschalten. Ja, okay.
Aber spannend.
Das ist die Welt, das Ohr zur Welt für mich. Ich habe mit 17 Jahren die Amateurfunkprüfung gemacht. Da muss man eine große Prüfung machen. Technik und rechtliches Zeug, weil die Funkwellen überschreiten ja alle Grenzen. Da ist dann genau zu wissen, wo darf ich hinfunken, mit wem darf ich funken, mit wem darf ich Kontakt aufnehmen. Funken heißt ja in verschiedensten Wegen. Ich kann mit Morse-Telegrafie das machen, ich kann mit Sprechfunk machen, ich kann auch Bilder übertragen, theoretisch, was ich ja als blinder Mensch jetzt nicht mache. Also ich bin mit der ganzen Welt in Kontakt und da fragt die Funkquelle nicht, ist das jetzt Russland, Ukraine, ist das Afghanistan, ist das Nordkorea? Und da gibt es eben rechtliche, ganz genaue Restriktionen. Ja, habe ich 1987 mit 21 Jahren diese große Prüfung gemacht, inklusive dem Morsen. Und dachte damals, das ist die einzige Chance, dass ich die Welt bereisen kann. Ja? Und dass ich Jahrzehnte später körperlich dorthin komme, wo ich vor Jahrzehnten hingefunkt habe, habe ich mir nie gedacht. Ja? Dass ich mal in Madagaskar bin, dass ich mal in Argentinien bin, dass ich mal in Antarktis bin, dass ich mal in Alaska bin und dass ich mal auf Hawaii bin. Ich habe mir das nicht träumen lassen. Und heute ist es einfach so. Und wenn ich heute in Madagaskar aussteige, dann steht schon der madagaskische,
das ist raus. Das ist ein furchtbares Adjektiv. Madagaskische.
Ein Madagasse, madagaskische Funkkollege, ich weiß. Ich
was bin ist das Deutsch Adjektiv von madagaskisch? Madagaskar.
Madagassische, glaube ich. Ich glaube, der madagassische.
Madagassische?
Ich weiß es nicht.
Toll.
Werden uns die Zuhörer vielleicht dann schreiben. Wenn der dann schon in Antananarivo, das ist die Hauptstadt von Madagaskar, wenn der schon da steht und sagt, hallo Andi, endlich treffe ich dich mal. 20 Jahre kenne ich dich schon über Kurzwelle. Es ist einfach genial. Und so bekommst du plötzlich, auch als blinder Mensch, einen Bezug zur Welt, weil du willst ja plötzlich wirklich wissen, ja, wo ist denn der Typ? Wo ist denn da John und wo ist denn da der Massimo und wo ist denn da, wie sie halt alle so heißen, der Hashihiko in Japan und wo ist denn der und wo ist denn der? Dann habe ich mir das halt auf der Landkarte immer zeigen lassen, so mit dem Finger auf die Karte, mit dem anderen Finger Österreich. Dann weiß ich den Bezug zum nächsten Land und so habe ich die ganze Welt für mich wirklich erforscht. Also ich rede jetzt von den einzelnen Pazifikinseln, ich rede jetzt von den einzelnen Ländern in Afrika, Südamerika, Europa reden wir ja gar nicht. Also ich habe wirklich ich könnte die komplette Weltkugel mit einer Knetmasse mit Relief aufbauen. Aber ich habe noch nie eine Karte gefunden. Und es gibt aber sowas. Vielleicht kommen wir mal dazu, dass ich mal sowas. Weil das würde mich schon interessieren, so im Detail. Ja,
ja oder? Das ist eine große Karte. Ja, vielleicht 5x2 Meter. Weißt du, die kannst du an deiner größten Wand könntest du sie aufstellen. Und da kriegt man auch so einiges drauf dann auch, weißt du?
Genau. Wo man echt mit den Fingern kann sagen, wo ist jetzt in der Türkei, weil ich letzte Woche in der Türkei gerade war. Mit einem Vortrag, ich bin ja einer von zwei blinden Profi-Bergsteigern weltweit. Es gibt ja nur zwei, die sich das angetan haben, nicht weil Eric, der amerikanische Partner von mir, nicht weil er und ich die besten blinden Bergsteiger sind. Nein, weil wir zwei einfach gewusst haben, dass das funktioniert. Die anderen blinden Menschen, die wahrscheinlich noch besser klettern, haben wahrscheinlich von ihren Eltern immer gehört, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Deswegen machen wir das, weil wir das nicht gehört haben, dass es nicht geht.
Ja, und du wurdest nie so erzogen. Also deine Eltern haben dich von Anfang an sozusagen wie einen Sehenden erzogen? Du durftest alles machen, du solltest doch alles machen, was auch die anderen machen?
Meine Eltern waren und seien, mein Vater lebt leider nicht mehr.
Ja.
Gott sei Dank keine Hochintellektuellen, die alles schon besser wussten, sondern die waren einfach völlig überfordert, teilweise naiv, aber positiv naiv. Also manchmal ist ja besser, wenn man etwas laufen lässt, als wie wenn man irgendwie verkrampft eingreift. Und so haben meine Eltern wirklich es verstanden, aus der Katastrophe, also zwei blinde Kinder auf einen Schnall zu bekommen im jungen Liebesalter, wo meine Eltern gewesen waren, frisch verheiratet, war ja wirklich eine Katastrophe. Und aus dem noch was zu machen, also ja, und die Kinder haben mitgeholfen. Meine Schwester und ich, wir haben nicht gewartet, was machen die jetzt mit uns, sondern ich habe zu meinen Eltern gesagt und meine Schwester, hey, wir möchten das ganz gleich haben mit den anderen. Und bitte, sagt es nicht zu den anderen, dass wir blind sind, weil in dem Moment, wo du blind bist, kannst du es ja ohne weiter sein, aber wenn du das sagst und auf deine Fahnen schreibst, dann darfst du nicht mehr beim Fußballspiel mitspielen. Dann will dich niemand. Dann
aber das merken die anderen Kinder, die haben es doch aber relativ schnell auch gemerkt natürlich. Aber du hast es nie von dir aus gesagt.
Der Andi hat es ein bisschen schlecht gesehen. Aber beim Fußball oder beim Völkerball war ich der Letzte, den sie in die Mannschaft gewählt haben, weil da hat der Andi nichts getaugt. Das haben sie relativ schnell gecheckt. Mhm. Aber beim Seilklettern in der Turnhalle oder über diese glatten Stangen hoch auf die Decke in so einem Mannschaftswettkampf, Da war der Andi immer der Erste, den sie gewählt haben, weil da ist er auch wirklich gut, der Andi. Und die Kinder unterscheiden ja nicht blind oder nicht blind oder Inklusion oder irgendwas, sondern die wissen einfach, hey, da brauchen wir jetzt den Andi. Mhm. Der ist ja gut. Ja. Und da völlig natürlich. Und so bin ich aufgewachsen. Ja. Da hat nicht der Lehrer gesagt, nein, Andi darf da nicht raufklettern auf die Decke, auf dem Seil, weil auf dem Plafon unserer Turnhalle, weil der sieht ja nichts, sondern die haben mich einfach lassen und so habe ich mich entwickeln können, ja.
Nun ist es was anderes, ob man einen Seil hochklettert oder zum Beispiel auf Skiern bergab fährt. Wie früh hast du Skifahren gelernt?
Ich habe mit 4 Jahren dem Christkind einen Zettel schreiben lassen von meinem Vater. Man schreibt ja dem Christkind einen Zettel, was man sich wünscht. Ja. Oder dem Weihnachtsmann, je nachdem, wie man das haben will. Ich habe zum Vater gesagt, 1970 habe ich gesagt, hey, schreib dem Christkind ein paar Ski bitte auf den Zettel auf. Mhm. Mein Vater war ja völlig überfordert. Ich meine, jetzt im Dorf hier in Osttirol gibt es keine Skipisten, gibt es keinen Lift, gibt es nur meterdicke Schneemassen, die den tiefen Dolomitenwald und die Schluchten und die Felsklüfte zugedeckt haben. Und da bestehen nur die Stärksten im Dorf mit Ski, da war nicht viel dabei. Mein Vater war da nicht dabei unbedingt.
Ja, aber du wolltest Skier. Du wolltest Skier. Warum wolltest du Skier?
Ich habe damals ganz genau gespürt, ich habe es nicht ausdrücken können, ich habe ganz genau gespürt, wenn du mit den Schuhen ohne Skier, also mit zu Fuß, durch den Wald spazierst, im Sommer, ohne Augenlicht, ist das wahnsinnig anstrengend, weil bei jeder Wurzel bleibst du hängen, bei jedem Loch, es ist einfach so klein strukturiert und mit den kleinen Füßen bleibst du überall hängen, es ist unglaublich anstrengend. Wenn du auf den Schuh ein meterlanges Brett dran schnallst, plötzlich gibt es keine Löcher und keine Stufen mehr. Das habe ich schon gewusst als kleines Kind. Ich habe es nur nicht ausdrücken können. Ich habe nur gesagt, ein paar Ski waren schon cool. Ja? Und wenn du dann noch den Schnee hast, der die Löcher sowieso zudeckt, ja, wird es noch besser. Und heute mache ich, ja gut, ich war jetzt gerade wieder 4 Tage unterwegs. Ich habe schon weit über 100 Tage in diesem Winter alleine, wo ich auf Skitour war. Also Skitour bedeutet nicht mit dem Lift irgendwo hochfahren oder im geschützten Rahmen, sondern wir gehen in die Wildnis hinaus. Da ist keine Pistenwalze, da ist keine Absperrung, da ist blanke Natur. Ja. Durch die Wälder gehen wir hoch, unbewegt, also ohne Weg, ohne alles. Einfach durch natürliche Orientierung zwischen die Felsschluchten steigen wir auf und dann fahren wir mit den Ski manchmal steile Schluchten zwischen Felswände runter im unverspurten Gelände, wo noch nie jemand war. Vielleicht einmal sieht man leichte Spuren von Tieren, von Vögeln oder von was halt da irgendwann einmal gelandet ist, aber da oben ist absolut nichts. Und das mache ich über 100 Mal pro Winter. Das habe ich als kleiner Junge begonnen zu lernen und heute als Erwachsener, 57-Jähriger, ist das für mich einfach dermaßen ein geniales Fortbewegungsmittel, so ein Brett unter den Füßen, wo es nur darum geht, wo ist denn der linke und der rechte Rand von dem Skifeld? Also musst du dir vorstellen, du stehst auf 2800 oder auf 3000 Meter in einer Scharte, auf einem Grat oben, in einer Einschartung, in einer Kerbe und da geht eine steile Schneerinne zwischen den Felswänden runter und die Schneerinne ist 5 Meter breit, nicht mehr, oder 4 Meter oder 3 Meter. Und mein Partner braucht mir nur sagen, Andi, du bist genau in der Mitte, du hast 3 Meter Platz, 1,50 Meter links, 1,50 Meter rechts. Ja, da weiß ich ganz genau, ich muss einfach 2,50 Meter maximal große Bögen machen und schön in Falllinie bleiben. Das spüre ich ja durch die Neigung. Je steiler es ist, desto besser spüre ich die Neigung.
Wenn und dein Partner ist hinter dir oder vor dir in dem Fall, wenn ihr runterfahrt?
Ja. In dem Fall ist er wahrscheinlich hinter mir, weil er mich von oben besser, braucht er nicht zurückschauen, da sieht er mich ja vor ihm.
Ja.
Wenn wir dann wieder durch, es gibt verschiedene Situationen, wenn du durch einen dichten Wald fährst, wo alles Bäume stehen, ist es wieder völlig anders, wie eine freie Fläche, die 500 Meter breit ist und gar nicht kein Hindernis ist. Also es gibt verschiedene Situationen, wenn du über eine Forststraße, über eine Rodelbahn fährst, also über eine schneebedeckte Straße fährst, ist es ja extrem schwer für einen Blinden. Fahr mal über eine Straße, die 2 Meter oder 3 Meter breit ist, du fährst mit 50 km/h, und hast einen Grad Abweichung zum richtigen, da bist du in einer Sekunde bist du draußen von der Straße. Also gibt es da wieder andere Technik, die mit Sprache nicht, da ist nichts mit links und rechts, sondern da fährt er vor mir, hält mir seinen Skistock zurück und ich halte mich an dem Teller seines Skistocks fest. Nicht, weil ich mich festhalte, sondern damit ich spüre, durch diesen Skistock habe ich eine statische Verbindung mit meinem Vordermann und dieser Skistock verrät mir die Geschwindigkeit, verrät mir die Wellen, also die Unterlage, wenn jetzt eine Welle kommt, geht der Skistock auf und ab, da spüre ich sofort, jetzt kommt die Welle zu mir. Ja, ja, ja. Ich spüre die Richtung, ich spüre die Neigung, ich spüre überhaupt alles. Das kann der mir mit Worten gar nicht vermitteln. Da rauschen wir mit 50, 60, 70 km/h schmale Forststraßen runter, vereiste. Die Zuschauer denken sich natürlich, was ist denn mit denen los? Also das ist ja irre, das ist ja nicht normal, oder? Ich sage dann immer als Spaß, mein Freund ist schon so müde, der kann den Skistock nicht alleine tragen. Ich helfe ihm einfach den Skistock tragen, weil ich eben das andere Ende vom Skistock in der Hand habe. Ja? Ja. Also das sind so Tricks.
Aber so ab und zu passiert trotzdem etwas. Also es gab schon natürlich den ein oder anderen Unfall sicherlich.
Ja, natürlich.
Gehört dazu.
Beim Skifahren ist man eigentlich immer recht gut. So kleine Schrammen, aber. Aber beim Klettern, beim Felsklettern habe ich auch schon das. Also nicht für mich persönlich, aber mit meinem Seilpartner das Schlimmste erlebt, was du erleben kannst. Ja? Wenn du dann am Friedhof draußen stehst und ein vierjähriger Junge dich am Ärmel schüttelt und sagt, Andi, warum ist denn der Papa letzten Sonntag mit dir klettern gegangen? Da denkst du dann schon, bah, das ist ein Wahnsinn. Also ich habe alles erlebt. Ja? Ich musste auch am Friedhof draußen stehen. Es war aber, wie gesagt, einfach die Begleitung meines Freundes auf seinem letzten Weg. So sehe ich das heute nach über 20 Jahren. Aber es ist nicht so, dass ich der Sunny Boy bin und sage, bei mir passiert gar nichts. Es passiert, stell dir mal vor, Christian, es passiert auch bei den Sehenden was.
Absolut, und manchmal sogar auch im Haushalt. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Ja, so schaut's aus,
beim Fensterputzen oder sowas.
Ja, ganz genau. Ja, letzte Woche habe ich mir mit der Dose, mit einem beim Dosenöffner habe ich mir den Finger verschnitten. Da habe ich richtig geärgert, ja.
Und sag mal, und einen Zeigefinger hast du sogar verloren?
Einen habe ich verloren.
Und das aber auch zu Hause?
Ja, im Garten, ja. Bei meiner Funkanlage ist da ein Stahlteil plötzlich eingesackt, ein Stahlseil ist gerissen, sind viele hundert Kilo oder Tonnen von Stahl reingesackt und ich habe die Finger drin gehabt, ja, und weg war er.
Und du hast aber auch niemand anders, der das dann für dich macht. Also wenn du sagst, die Funkantenne im Garten in mehreren Meter Höhe, die muss repariert werden.
Die ist auch 25 Meter hoch, ja.
Ach, 25 Meter hoch. Na gut, du bist Bergsteiger, dir macht die Höhe nichts aus. Aber
erstens findest du niemanden, der, okay. Das ist dermaßen ein exponiertes Hobby, da gibt es ja weit und breit niemanden. Zweitens bin ich technisch sehr, sehr, sehr affin. Also mich interessiert Technik in allen Richtungen. Deswegen sind wir jetzt schon da bei der Aufzeichnung schon wieder auf einem Hilfsweg unterwegs. Das ist jetzt ein bisschen eine technische Geschichte, da müssen wir jetzt nicht beitreten, aber ich nehme das jetzt selbst hier auf und werde dir das dann weiterschicken. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, Christian, das musst du alles machen, sondern...
Nein, überhaupt nicht. Du nimmst deine eigene Spur auf, eigenes System, du hast mehrere Bildschirme, mehrere technische Geräte.
Einfach, jeder kann das, was er kann. Und wenn du merkst, blind oder nicht blind, du kannst den Akkord spielen an der Gitarre, ich bin auch Musiker, ja, dann spiel ihn einfach. Und dann warte nicht, bis da irgendjemand kommt, bis ich denen alles erklärt habe. Und da bei meinem Unfall haben die Leute auch gesagt, ja, hättest du vielleicht einen Sehenden, dann wäre das nicht passiert. Ein Sehender sieht genauso wenig wie ein Blinder, wann ein Stahlseil abreißt. Also ich bin froh, dass ich selber war, weil wenn das einem anderen passiert wäre, ich werde mein Leben nicht mehr glücklich, wenn ich weiß, der hat jetzt wegen meiner Funkantenne, ich habe nur eine ganz schwere Armverletzung, der linke Unterarm war ja auch abgetrennt, haben sie mir noch viele Operationen und Physiotherapie wieder angepflanzt, also es war
den
eine Riesenaktion.
Unterarm, den Unterarm.
Der linke Unterarm, ja, ist weg gewesen. Also der war quasi auf Messerschneide, der ist schwarz geworden, hat alle Farben gehabt, der ist nur mal gehangen, der war ganz, ja, ist wurscht. Aber wenn das jetzt ein Freund von mir gewesen wäre, ich hätte es nicht ausgehalten. 2019 war das jetzt, vor 5 Jahren, mir geht es wieder gut mit den Sachen. Finger ist weg, aber ich kann das gut kompensieren. Da fragen mich auch die Leute, ja, wie ist es mit dem Zeigefinger beim Klettern, wenn er jetzt fehlt? Und dann kommt genau meine typische Antwort. Ich sage immer, das denke ich auch im ganzen Leben so, ja, schlecht geht's nicht. Natürlich, wenn ich 10 Finger hätte, ging es noch besser.
Ja.
So sage ich dann.
Entscheidender ist, was macht der fehlende Zeigefinger mit deiner Karriere als Musiker, als Bassist vom Dolomiten-Duo?
Nein, Bassist mache ich mit den Füßen. Ich habe mit den Füßen den Bass gespielt.
Cool.
Da habe ich so ein großes Orgelpedal, so 25 Tasten, 2 Oktave. Musiker wissen, was das ist. Ein ganz großes Teil, das ist, keine Ahnung, 1,70 Meter breit oder was, richtig groß. Da habe ich den Bass mit den Beinen gespielt. Ich spiele ja jetzt nicht mehr. Und mit den Händen habe ich die Gitarre gespielt. Und Gott sei Dank hat mir der Zeigefinger an der rechten Hand, hat mir den weggetan. Stimmt. Jetzt kann ich mit der linken Hand die Griffe noch alle tätigen.
Ja.
Und jetzt kann ich nur noch nicht die schönen Auflösungen zupfen an der Gitarre. Jetzt mache ich das eben ein bisschen anders, genauso auf der Tastatur, das Zehn-Finger-System am Computer, ja, der Zeigefinger fehlt einfach, jetzt übernimmt das der Mittelfinger, ja, das ist halt so, aber ja. Was ist die Alternative?
Es gibt keine Alternative.
Nichts tun. Andi, nichts tun.
Ja. Da wollen wir mit dir auch jetzt ein bisschen raufgehen, wirklich auf den Berg, wo das ganz große Glück wartet. Warst du vorhin schon klettern heute? Ja, ne?
Momentan bin ich noch voll in der Skitourensaison. Wir haben jetzt Ende April, Anfang Mai und bei uns, ich habe begonnen, also es gibt eigentlich zwei Saisonen bei mir, bergsteigerisch. Ja. Es gibt das Klettern, das Felsklettern, das, was man so kennt. Hohe Felswände hochsteigen, Felstürme. Das ist der Sommer und im Winter bin ich großteils auf Skitouren unterwegs, also auf steilen Schneeflanken, auf schmalen Graten, manchmal ein bisschen Eisklettern. Und ja. Da bin ich 5-6 Mal in der Woche unterwegs. Ja, ich habe jetzt schon über 100 Skitouren gemacht in dem Winter. Am 4. November habe ich dieses Mal angefangen, das weiß ich noch, weil da war der erste Schnee. Ich bin seit 4. November, jetzt ist bald der 4. Mai, ja, ein halbes Jahr ist das, glaube ich, oder? Bin ich schon mit Ski unterwegs und ich kann mich nie umstellen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, klettern zu gehen. Und im Oktober kann ich mir nicht vorstellen, Skifahren zu gehen, wenn dann die Klettersaison aufhört. Also ja. Ich bin immer dort, wo es gerade ist, ist es am feinsten. Und das ist doch cool, oder?
Aber bald wird wieder geklettert. Und genau. Alle ich Menschen, mit denen Monat. Du zu tun hast, ja? Die wollen natürlich wissen, wie erlebst du dieses Klettern, das viele sehend noch nicht mal so auf die Reihe bekommen. Du bist damit aufgewachsen, das ist in deinen Genen quasi drin. Mit welchen Sinnen kletterst du vor allem? Was hörst du, was spürst du alles unter deinen Fingern? Wie kletterst du?
Ich möchte es gar nicht auf irgendeinen Sinn dezimieren, sondern wir Menschen haben 5 hauchdünne Sinnesnerven, die mit den dementsprechenden Sinnesorganen verbunden sind und damit generieren wir uns im Kopf, in unserem Bewusstseinszentrum, die Welt. 5 Sinnesnerven, wir haben 5 Sinnesorgane, mehr haben wir nicht. Und diese 5 Sinnesorgane greifen 5 verschiedene, sagen wir ganz technisch, Frequenzspektren ab, die in der Natur vorkommen. Also das Ohr greift ab 20 Hertz bis 20 Kilohertz, wenn du, also 20 Hertz bis 20.000 Hertz, wenn du fit bist, wenn also als Kind, als Erwachsener hast du das eh nicht mehr. Da geht es vielleicht bis 16.000 Hertz. So, die hohen Töne, ganz hohen, hört man ja nicht mehr. So, beim Sehen siehst du zwischen Infrarot und zwischen Ultraviolett. Genau das Spektrum dazwischen wird gesehen. Alles, was schneller ist und was langsamer schwingt, wird nicht mehr gesehen. Also ganz ein schmales Spektrum. Beim Geschmackssinn ist wieder das Gleiche. Beim Tasten ist es ähnlich. Und was haben wir noch? Beim Riechen ist es genau das Gleiche. Also wir greifen nur 5 ganz kleine Teile des gesamten Spektrums, was auf unserer Welt, auf unserem Sternensystem, in unserem Universum existiert, von Energie, von Schwingung, von Information, zum Beispiel die Radiowellen. Wenn du das Autoradio einschaltest, die kannst du nicht abgreifen ohne technisches Hilfsmittel. Ohne Autoradio, ohne Radioapparat kannst du die nicht abgreifen. Das ist aber alles da. Also wenn du die Radiowellen sehen würdest, dann würdest du die Hände vor den Augen nicht mehr sehen. So viele Radiowellen gibt es auf dieser Welt. Also wir sind mittendrin im Dschungel von lauter nur von Schallwellen bis Mikrowelle, alles ist da und wir greifen ein kleines Spektrum ab. So. Und jetzt fehlt mir halt von einem kleinen Spektrum ein Fünftel. Ich kann zum Beispiel zwischen Ultraviolett und Infrarot, das Spektrum kann ich nicht sehen. Das, was Menschen mit den Augen sehen. Aber die anderen 4 Spektren, die ich mit Ohren, die ich mit Nase, die ich mit Geschmackssinn und mit Tastsinn mache, die kann ich abgreifen. Also fehlt mir genau 20% der menschlichen Wahrnehmung. So, und jetzt weiß mein Gehirn ja von Geburt an nicht, was Sehen ist. Mein Hirn hat ja überhaupt noch nie Informationen vom Sehnerv bekommen. Und das Gehirn hat aber trotzdem ein Sehzentrum, was Bilder generieren möchte. Und jetzt nimmt sich das immer eine Anleihe, das macht es übrigens auch bei dir, Christian. Auch Gehirne von sehenden Menschen sehen Dinge, die noch nie durch den Sehnerv durchgegangen sind. Du brauchst ja eine Wunschvorstellung, du brauchst ja dein Traumbild vorstellen, du brauchst ja nur Angstbilder, du siehst ein Ungeheuer, das ist noch nie da gewesen, aber du hast schon Angst davor. Also es gehen Bilder in deinen Kopf rein, die noch nie durch den Sehnerv gegangen sind. Das muss man sich einmal bewusst machen. Und mit solchen Bildern arbeite auch ich. Und solchen Bildern, den muss ich mir zuerst einmal zusammensetzen. Also Bild einer Kletterroute. Wo klettere ich denn hin? Wo ist denn die Route? Wo ist denn überhaupt der Berg? Wie schaut denn der Berg aus? Wo ist die Kante? Wo muss ich dann nach links abzweigen? Wo? Wie war's? Das ist die Arbeit. Wie kriege ich das in den Schädel rein?
Könntest du auch alleine klettern?
Ja, das habe ich auch schon gemacht, ja. Aber okay. Da sind wir wieder bei dem Thema des rationalen Denkens, der Wahrscheinlichkeitstheorie. Je öfter, wenn du etwas alleine, also ich habe schon eine 300 Meter hohe Felswand, vor 25 Jahren war das schon, Free Solo, also da war ich beim Einstieg. Später am Abend, nach der Arbeit, habe ich da manchmal noch den Vogel gehabt, noch in die Dolomiten zu gehen, in der Abendsonne eine ganze Tagesroute klettern. Und dann sagt der Kollege beim Einstieg, ja, ich mag das jetzt nicht mehr, um 7:30 am Abend. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt sind wir so weit gegangen und du magst jetzt nicht. Ich gehe jetzt alleine. Bitte geh du hinten um den Berg rum, geh auf dem normalen Weg hoch. Es geht ja auf jeden Berg auf den meisten Bergen ein einfacherer Weg hoch. Geh du da hoch und hol mich oben ab, weil ich kann ja, wenn ich oben bin, nicht alleine über den normal markierten Wanderpfad runtergehen. Ich sehe da ja nichts. Das ist ganz also Klettern ist ja einfacher wie gehen. Ja? Und so habe ich tatsächlich diese Route damals in einer Dreiviertelstunde, 45 Minuten, diese knapp 300 Meter, alleine hochgeklettert, mit dem vollen Bewusstsein, ein einziger Fehler und du bist hundertprozentig weg.
Ja? Okay. Du könntest aber ja sogar in der Nacht klettern. Für dich wäre das ja kein Problem.
Überhaupt kein Unterschied.
Kein Unterschied.
Nur die Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn du das einmal schaffst, das machen ja viele den Fehler, dann wollen sie es wieder machen. Und wieder und wieder und wieder. Je öfter du dich in diese Situation begibst, desto größer ist die Möglichkeit, dass du weg bist. Und da musst du manchmal einfach erkennen, hey, das ist cool, dass du es gemacht hast. Es ist cool für einen absoluten Notfall, dass du handlungsfähig bleibst, aber nicht forcieren und weitermachen. Ich habe das nie mehr gemacht, ja, weil es einfach sinnlos ist. Ja. Also, aber ich kann es und das ist spannend.
Du hast ja diverse Berge natürlich bestiegen. Was fühlt sich bei einem Berg zum Beispiel anders an als bei einem anderen? Also nehmen wir mal die Nordwand der Kleinen Zinne zum Beispiel im Vergleich zur Nordwand des Hochstadels. Was ist ein Unterschied?
Ich hab relativ früh gelernt, dass die Berge alle eine eigene Sprache, eine eigene Persönlichkeit haben. Weil natürlich die Evolution, hätte ich jetzt bald gesagt, die Geologie, also die Entstehung der Berge, die Verschiebung der Kontinente, die Aufschiebung der Erdfalten überall anders war. Das ist ja alles völlig unterschiedlich und deswegen hat das Gestein der drei Zinnen völlig andere Strukturen, auch Kleinstrukturen, das sieht man wahrscheinlich auch in großen, nehme ich mal an. Aber auch in kleinen, das ist ja bei kleinen Steinen das gleiche wie bei großen Steinen. Wie die Lienzer Dolomiten hier, wo die Hochstadel Nordwand steht, das ist die dritthöchste Wand der Ostalpen, hier bei mir zu Hause, der ist 1400 Meter hoch. Das ist viel mehr klein geschichtet, viel so nach unten geschichtetes Material. Bei den Zinnen, bei den drei Zinnen ist das Material alles so kleine waagrechte Stufen, ganz viele waagrechte, so kleine Gesimse. Im Mini-Ausführung 2 cm, 1 cm, halben Meter, immer so wie so kleine Fensterbänke sind da immer am Fels. Immer wieder und immer wieder und immer, fast unnatürlich, wie wenn jemand das rausgeschrammt hätte. Das gibt es hier in den Lienzer Dolomiten zum Beispiel überhaupt nicht. Am Mount Everest ist wieder völlig anders, da fühlt sich komplett anders an wie am Chooyu, das ist der sechsthöchste Berg unserer Erde, 8200 Meter, da war ich 2009 unterwegs. Oder an der Shishapangma, ja, da kann man ein bisschen mit Joe Yudan schon wieder vergleichen, weil es ist ganz in der Nähe. Das hängt einfach ab, an welchem Flecken der Erde dieser Berg steht. Ich denke jetzt an die Carstens-Pyramide, höchster Berg von Ozeanien. Ozeanien wird der Kontinent benannt, wo die pazifische Inselwelt, Pazifischer Ozean, Australien, Neuseeland dazugehört, die ozeanische Platte. Dort ist der höchste Berg, die Carstens-Pyramide auf der Westseite der Insel Papua-Neuguinea, indonesischer Teil. Dort steht die Carstens-Pyramide 4884 Meter hoch. Da zum Beispiel ist die größte Goldmine der Erde, Kupfermine ist auch dort. Da kletterst du direkt auf einen extrem scharfen Fels, der direkt, das ist Edelstein, auf dem du da kletterst. Also das ist ganz, ganz, ganz speziell.
Ist es schöner zu klettern da? Fühlt sich das für dich ganz besonders an? Ist es angenehm?
Es ist speziell. Ich war zum Beispiel vor ein paar Jahren in Kreta, ganz im Süden von Griechenland. ja, da gibt es halt auch ein wunderschönes Klettergebiet, da haben sie sogar eine Route nach mir benannt, nach dem Andi Holzer. Hey, da war ich total entsetzt am Anfang. Da ist der ganze Fels wie Brokkoli. Ich weiß nicht, wie du weißt, was das ist? Brokkoli, ja?
Ja, klar. Ich hab vor 25 Minuten habe ich Brokkoli gekocht.
Ja, und das jetzt versteinert. Jede einzelne Nadel des Brokkolis schneidet dir die Finger auf. Es ist so scharf wie Messer, wie wenn du einmal mit der Hand unvorsichtig vorbeifährst, ist wie wenn du über ein Reibeisen fährst, bist komplett aufgeschlitzt. Da kannst du nicht klettern, kannst du nicht vor. Und die Schuhe, schau, nach einer Woche sind die fertig. Wenn du da draufsteigst, natürlich hält das gut, rutscht nicht ab, weil es ja wahnsinnigen Grip hat, aber der Gummi ist weg. Also jedes Gebirge hat immer wieder verschiedene. Es gibt natürlich Wiederholungen, ja. Mhm. Diesen Brokkoli gibt es in anderen Gebieten auf der Erde wahrscheinlich auch, diesen Felsbrokkoli. Aber dann gibt es wieder Platten, die sind wie mit der Schleifmaschine geschliffen. Aalglatte Platten, wo du mit Nanotechnologie, also wo du einfach nur mit Saugwirkung irgendwie heraufschleichst, wo du gar nicht vorstellen kannst, dass da irgendwas geht. Also die Natur ist unglaublich. Und dementsprechend kann ich nachher auch als Blinder berechnen, was erwartet mich einen Meter höher. Weil wenn ich jetzt im Brokkoli kletter, dann ist nicht zu erwarten, dass einen Meter höher poliert ist, sondern das fließende Wasser. Wer bearbeitet denn den Fels? Wer hat denn die Struktur in den Felsen gemacht? Nicht die Menschen, sondern jahrhundertelang, jahrtausendelang das fließende Wasser durch Regen, durch Witterung, Erosion. So, und jetzt kann ich alleine dadurch schon berechnen, was ist über mir, weil ich habe einfach den Verlauf des Wasserflusses gelernt zu lesen, was ich in menschlich gemachten Strukturen eben nicht kann. In einer Stadt weiß ich nicht, wo der Architekt den Strich gesetzt hat auf dem Reißbrett, wo der Häuserblock die Ecke hat und welche Nische er sich da einfallen hat lassen. Das ist alles Willkür. Wo ist die Stufe, ja. Wo ist das Gelände? Da habe ich keine Chance. Aber in der Natur kann ich das wunderbar lesen aus meiner Erfahrung heraus. Das ist total spannend, ja.
Die ja, Natur ist berechenbarer da.
Du hast den Mount Everest. Die Natur ist natürlich.
Mount Everest, ja. Für dich ist sie berechenbarer, die Natur, aber eigentlich ja. Kann sie auch relativ unberechenbar sein.
Es wäre für alle Menschen berechenbar, aber sie haben nicht die Notwendigkeit, sich das zu beizubringen, weil sie es ja sehen. Und dann glauben sie, wir brauchen das gar nicht, das andere. Aber es wäre natürlich cool, wenn sie beides könnten, ja. Sehen und spüren, ja.
Den Mount Everest, den hast du auch bestiegen. Ich glaube, im dritten Anlauf 2014 hast du das erste Mal versucht. Was brauchtest du, damit du es zum ersten Mal angehen konntest? Wann warst du persönlich bereit für den Mount Everest?
Das ist eine ganz spannende Frage. Menschen haben einen Shortcut, eine Abkürzung im Gehirn eingebaut. Das ist jetzt meine Fiktion. Ich weiß nicht, ob das Psychologen mir bestätigen können. Ja. Menschen, auch der Christian, auch der Andi, also wir zwei, sagen immer ganz schnell, wenn etwas auf uns zukommt, was wir uns nicht vorstellen können, wo wir der Sache nicht mächtig sind, sag mal einfach, das brauche ich ja gar nicht. Ganz schnell. Also, wenn ich jetzt zu dir sage, Lamborghini, Sportwagen, 600.000 Euro, wirst du mir, weil du das nicht vorstellen kannst, was sinnlos ist. So,
aber das interessiert mich auch nicht. Ich brauche auch keinen Lamborghini. Ich brauche wirklich keinen Lamborghini.
Ja, aber pass auf. Wenn du in die Verlegenheit der Gelegenheit kommst, wenn da jemand kommt und gibt dir 600.000 Euro zweckgebunden auf einen Sportwagen, ist ja eine gute Sache, weil da kriegen viele Menschen wieder einen Arbeitsplatz, da ist Geld wieder in der Wirtschaft, bla 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 bla. So, vielleicht nicht du, aber 99% unserer Zuhörer, auch die Mädels, ja, seien schon heimlich auf der Lamborghini-Seite und schauen nur mal nach. Sie gestehen sich ja selber gar nicht ein. Sie schauen nur mal. Und irgendwann, wo sehe ich mich denn da am ehesten? Was gibt es denn da für coole Modelle? Ja, schau mal her, der ist ja geil, der hat Flügeltüren, der hat einen Schallensitz, so und so, und der hat den Motor, das ist ja spannend. Also plötzlich fängt das Gehirn an arbeiten, wenn du in die Möglichkeit, in die Nähe der Möglichkeit kommst. Wenn du nicht in die Nähe der Möglichkeit kommst, sagst du bei einer Segeljacht auf Mallorca, gleich wie mit dem Bungalow in Santa irgendwo, sagst du einfach, ich brauche das nicht. Damit schonst du dich, ja. Damit schonst du und enttäuscht dich nicht. So, bei mir war es mit Mount Everest so. Wenn du Interviews von mir hörst, wurscht, ob das in der ARD, im ZDF, bei Markus Lanz oder beim Schweizer Fernsehen, wurscht wo, alle haben mich gefragt, 2011, 2012, wo ich die ersten hohen Berge bestiegen hatte, mein erstes Buch geschrieben habe, 2010, das mittlerweile ein Bestseller ist, der Balanceakt. Ja, Andi, wann steigst du auf den Mount Everest? Ich habe immer gesagt, ich brauche das nicht. Ich habe mir das nicht vorstellen können. Weil, was brauche ich dazu? Was habe ich mir nicht vorstellen können? Ich brauche drei Sachen. Einen überdimensional starken Körper, weil als blinder Mensch ist ja jeder zweite Tritt ein Fehltritt. Also du machst mindestens den doppelten Weg, die doppelte Anstrengung vom Normalen.
Den trainierst du bewusst oder hast du den automatisch durchs Bergsteigen bekommen?
Den kriegst du, wenn du ständig Fehltritte machst, wärst du immer besser. Es ist halt extrem mühsam. Entweder gibst du auf oder du gehst weiter. Wenn du aufgibst, wärst du nicht besser. Wenn du weitergehst, wird es immer besser. So.
Den Körper haben wir. Zweitens.
Brauchst du viel Kohle, viel Geld, weil normale Everest-Bergsteiger melden sich irgendwo an, kaufen ein Permit, fliegen nach Kathmandu und in Kathmandu lernen sie eine Erlaubnis. Ja. In Kathmandu, in der Hauptstadt von Nepal, wo der Mount Everest steht, lernen sie einmal im Hotel. Die Kollegen kennen den, mit ihnen parallel am Everest steigen, weil in einer Everest-Truppe sind ja meistens Leute, einer ist aus Deutschland, der nächste ist aus England. Das sind ja alles international zusammengewürfelte Teams. Die kennen sich ja meistens gar nicht. So, das ist der Normalfall. Das geht bei mir nicht. Ich finde ja schon in München am Flughafen die Toilette nicht, geschweige denn das Flugzeug. Ja, also es geht nicht, als blinder Mensch. So, jetzt kostet so eine Besteigung, jetzt weiß ich es nicht mehr, aber damals, wo ich halt unterwegs war, 50.000 Euro aufwärts, ab circa pro Mann. Jetzt kann ich nicht zu meinem Freund sagen, zu meinem Sehenden, du kannst 50.000 Euro spendieren, kannst 8 Wochen, 9 Wochen Urlaub nehmen von Familie und Job und dann kannst du einen Blinden an meinen Treiberreis begleiten. Es wird nicht funktionieren, ja. Weil wenn jemand 50.000 Euro investiert, dann wird er, drittens, ist jetzt der dritte Punkt, das beste Umfeld schaffen, um sich diesen Lebenstraum des Mount Everest zu ermöglichen. Und ich hatte dann das Geld, ich hatte den Körper, also ich bin immer fitter geworden, ich habe die Kohle langsam, weil das mit den Vorträgen, ich bin international auf großen und kleinen, auch in Schulen und in kleinen Institutionen gebucht, gut gelaufen, so,
Kohle. Und es fehlte noch Nummer 3?
Ich brauche dann schon einmal 3 Leute, weil ich kann nicht zu zweit drüber gehen nach Nepal, weil wenn mein Kollege höhenkrank wird, dann gibt es 2 Tote, weil ich kann ihm nicht mehr helfen und er sich selber auch nicht mehr, fertig. Also es braucht Redundanz, also eine zweite Möglichkeit. Also wir müssen zu dritt los, dass es nur eine Möglichkeit gibt. So, 150.000 Euro. Okay, passt. Jetzt hast du 150.000 Euro, kommt Nummer 3. Wer seien denn die anderen 2? Jetzt bin ich wieder bei der Sache von vorhin. Wenn jemand sich vom Familienjob losreisen kann für 8-9 Wochen, so lang dauert die Expedition, dann wird er nicht mit einem Blinden zum Mount Everest gehen. Das ist ja die schlechteste Möglichkeit, die du hast. Dann wirst du die beste im Leben nehmen, weil so oft geht der Mensch nicht zum Mount Everest.
Und vor allem musst du erstmal so gut sein, dass du das überhaupt schaffst. Das kann ja nicht jeder machen, sondern das können ja nur trainierte Bergsteiger machen.
Ja, und wenn du es schaffst, wirst du die besten Voraussetzungen suchen. Und nicht mit einem Blinden. Und dann habe ich 2013 plötzlich diesen Wolfgang Klocker vor mir, ein Mann hier aus meinem Dorf eigentlich, der bei der Armee ist, der Heeresbergführer ist und der Spitzensportler ist und der einfach gesagt hat, Andi, ich war auf allen Weltmeisterschaften, der ist Skibergsteiger, der ist Mountainbiker, was der alles gemacht hat. Ich habe Siegerehrungen erlebt, ich war bei Weltcup, ich war bei Weltmeisterschaften. Aber so eine Emotion, die du hier bei deinen Vorträgen abgibst, das habe ich noch nie erlebt. Ich möchte gern meine Kraft, meine körperliche Kraft in deine Sache einbringen. Plötzlich steht der Mensch vor mir, der mit mir zum Everest geht. So, und plötzlich hat der Andi Holzer den Everest gebraucht, obwohl er vorher gesagt hat, die brauchen gar nicht. Das war 2013. 2014 sind wir schon unterwegs gewesen zum Mount Everest.
Musste der aber abbrechen.
Und dann haben wir den Schiffbruch erlitten mit dem wahnsinnigen Lawinenunglück mit 16 Menschen, die da verstorben sind, am 18. April 2014.
16 Sherpas waren das, glaube ich, gell, die ums Leben gekommen sind damals.
10 Jahre ist das jetzt her, ja. Denke ich auch. Wahnsinn. Am 30. April bin ich heimgekommen. Das war vor 10 Jahren. Und heimgekommen haben wir schon wieder die Vision gehabt, der Wolfgang und ich, ein Jahr später nochmal zu starten. Ich war einfach glücklich, weil ich schon wieder einen Partner gehabt habe für das nächste Jahr. Dann haben wir noch den Clemens mitgenommen, ein Freund vom Wolfi, auch ein Spitzenalpinist, ein Bergführer und wahnsinnig gut. Clemens, sehr flexibel. Wolfgang, Clemens und Andi, 2015 wieder los nach, dieses Mal nicht mehr nach Nepal, sondern an die andere Seite des Everests, nach China. Der Everest steht ja an der Grenze China-Nepal. Mhm. Und wir haben dann die Nordroute bestiegen, die ja überhaupt noch nie von einem blinden Menschen bestiegen worden ist. Überhaupt noch nie. Und haben die Mallory-Route, wo George Mallory 1924 seine Versuche gestartet, der englische Bergsteiger, der dann oben auf 8000 Meter verschollen ist, wo man heute noch nicht weiß, wie weit er gekommen ist. Diese Route haben wir dann 2015 probiert, wo uns dann auf 6200 Meter die Magnitude von 7,9 das stärkste Erdbeben in der Everest-Region seit 80 Jahren überrascht hat. Das war ein Wahnsinn, da waren über 9000 Tote.
Oh Gott, was hast du davon mitbekommen? Wie hast du es empfunden? Wie hast du es gespürt?
Ich war auf einem offenen Gletscherfeld auf 6200 Meter mit Wolfgang gerade unterwegs. Er war 3 Meter von mir und plötzlich hat es angefangen, wie auf einem Schiff, wie eine Scholle, alles schaukeln, alles links und rechts an den Hängen hat es gekracht und wir haben nicht gewusst, was ist. Und der Wolfgang hat nur gesagt, es gehen immer wieder Löcher vor ihm auf am Boden und wir dachten, es sind Gletscherspalten. In Wahrheit hat es die ganze Welt zerrissen dort. Den Everest hat es, glaube ich, um 1 Meter versetzt oder was. Wir waren glücklicherweise unter freiem Himmel. Es ist uns soweit nichts passiert, aber es war grausig und grindig. Ja.
Was habt ihr gemacht? Also ihr habt euch auf den Boden gelegt und habt einfach gesehen, dass ihr genau an der Stelle bleibt.
Nein. Wir sind gelaufen, wie die Wahnsinnigen. Und irgendwann habe ich gesagt, auf 6000 Meter kannst du ja normal nicht laufen. Das ist ja verrückt. Ja. Also gerannt.
Allein vom Sauerstoff, ne? Du hast ja keine Puste.
Ja, genau. Wir haben nicht gewusst, wo wir schon hinlaufen. Das bringt ja jetzt alles nichts mehr. Ist ja völlig, kannst du nicht von sowas davonlaufen. Das ist einfach lächerlich. Habe ich zum Wolfi dann gesagt, hey, zuerst habe ich gesagt, hey, gib Gas, ich bin fit, gib Gas. Wir haben nicht gewusst, was es ist.
Ja, ja.
Und irgendwann habe ich realisiert, wenn wir laufen, vielleicht nach einer Minute, zwei, hey, das ist ja sinnlos. Das ist nämlich immer wieder gekommen, das hat nicht so schnell aufgehört. Ein Erdbeben ist normalerweise kurz. Aber das ist irrsinnig lang gewesen. Und irgendwann hat es wieder aufgehört und links und rechts hat es Lawinen gegeben und Steine sind gekommen, aber hunderte Meter entfernt. Wir waren da nicht in Gefahr. Und als der erste Einheimische, ein Sherpa, von oben runtergekommen ist, vielleicht eine halbe Stunde später, und uns entgegengekommen ist und Earthquake gesagt hat, dann ist mir klar geworden, hey, was, das war ein Erdbeben, das gibt's ja wohl nicht. Okay, der war mit Funk verbunden mit seiner Heimat und da sind alle Häuser am Boden gelegen, es war alles kaputt, da waren so viele Tote und Wahnsinn. Okay. Und da war wieder nichts, wieder nach Hause. Die Chinesen haben uns vom Berg runter befohlen, wir durften nicht mehr bewegen, ist ja logisch, weil Nachbeben befürchtet wurden. 15 wieder nach Hause, 16 habe ich nichts mehr gemacht, in dem Sinne habe ich den Everest dann in den Keller gestellt.
Aber du wusstest, dass du es machen würdest irgendwann
nein,
wieder.
Nein, ich dachte mir, ich war nie zu feig, ich war nie zu faul. Das hat für mich einfach nicht gepasst. Ich bin wieder
in das die waren genug Zeichen von oben, genug genau. Zeichen von oben, oder dass du da nicht rauf sollst.
Wieder in die Tendenz, ich brauche das eigentlich nicht. So, ja. Bin in Madagaskar gewesen, war in der Antarktis 2016, ein tolles, spannendes Jahr. Bis im Herbst diese Sehnsucht wieder gekommen ist, die ja uns allen Menschen antreibt. Wie ein kleines Kind, ich bin ja auch... Genauso wie du, Christian, ich spüre das ja bei dir genauso. Du hast ja auch deinen 5-jährigen Christian in dir, der immer wieder mal auf den Putz klopft und sagt, jetzt mach wieder mal was Gescheites. Eben dieses Unvernünftige, nicht Dumme, sondern das wirklich Leichtfüßige, das braucht man, das muss man pflegen. Das bin ich genauso, um nicht endgültig zu verzweifeln hier mit unseren Problemchen, die wir eben so haben. Wir alle, gerade in den letzten Jahren, da war ich oft ein kleiner Junge, wo ich einfach naiv das gesehen habe und ja, okay. Und so haben wir uns in 3 Sekunden, der Wolfgang und ich und auch der Clemens, wieder zusammengeredet. Hey, weißt du was? Der Everest steht ja noch, jetzt gehen wir nochmal rüber. Und 2017 sind wir wieder gestartet. Das dritte Mal am 3. April sind wir losgezogen, 2017, zum Mount Everest. Und dann hat es wirklich funktioniert über die Nordroute, wo ich der erste Mensch bis zum heutigen Tag bin, der die Nordroute des Mount Everest ohne Augenlicht, ohne Zuhilfenahme von Licht, sage ich immer, bestiegen hat. Es gibt mittlerweile 3 Menschen, die den Everest ohne Augenlicht bestiegen haben. 2 über die Südroute, 2001 Eric Weinmeier aus USA, 2021 ein Chinese, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Ich wollte ihn immer kontaktieren, ich wollte mit ihm unbedingt Kontakt haben, aber ich habe es nicht geschafft. China ist da eben anders. Und meine Wenigkeit an der Nordseite des Everest 2017 am 21. Mai. Ja, da war ich schon sehr, sehr glücklich und das hat mir... Ja. Sehr, sehr viel für mein Leben gebraucht, von wegen, ich brauche das nicht. Ich brauche den Everest jeden Tag, nehme ich das her, im Gedanken. Wenn ich etwas vor mir habe, dann denke ich mir, hey, so für mich selber, ohne überheblich zu sein, hey, was willst du denn überhaupt? Du kommst ja vom Mount Everest her, was soll das jetzt da?
Also das klingt natürlich jetzt so, erlogen habe ich den Mount Everest bestiegen, aber auch bei so einem Aufstieg gab es Tiefpunkte für dich? Hast du auch irgendwann zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, ach, wir sollten es vielleicht doch lieber abbrechen? Gab es das?
Voraus muss ich schicken, ich habe nach dem Everest ein Buch drüber geschrieben, weil ich der Überzeugung bin gewesen, dass jeder Mensch seinen Everest hat. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Jeder sagt, ich brauche das nicht. Die meisten Menschen haben ihren eigenen Everest noch gar nicht entdeckt. Ja, der steht ja gar nicht in Asien, sondern jeder hat so sein Projekt, das einmal machen möchte und wird immer wieder verschüttet, weil es eh nicht geht. Ja. Es gab keine Eislawine, es gab kein Erdbeben, aber am 21. April, also genau auf den Tag, ein Monat vorm Gipfelsieg, man ist ja dort, wie gesagt, 8-9 Wochen am Everest für die ganzen Akklimatisierungsaufstiege und Anpassungen, das ist eine Riesenaktion. Stimmt. Genau ein Monat vorm Gipfelsieg war es kein Erdbeben und keine Eislawine, sondern es war ein Telefonanruf über Satellitentelefon von zu Hause, wo ich die Information bekam: Andi, wir müssen es dir leider sagen, dein Vater hat in dieser Nacht einen so schweren Schlaganfall erlitten, dass er keine 24 Stunden überleben wird. Also ich habe das so gespürt, also die stärkste Führungskraft meines Lebens ist verstorben, während ich am Everest war, mein Vater.
Da warst du im Basislager noch und wartetest auf den nächsten Aufstieg so.
Da war er unter einer flatternden, staubigen, grausigen Zeltplane in Tibet im Basislager und hat nur geheult, tagelang, nächtelang und habe nicht mehr gewusst, was zu tun ist. Ich habe nur gewusst, der Everest ist wirklich die Brücke vom Leben zum Tod. Jetzt bin ich dreimal da und dreimal mit dem Tod unmittelbar zu tun, zum Schluss sogar mit dem Tod vom eigenen Vater.
Schon wieder ein Zeichen vielleicht.
Es war so wahnsinnig. Und dann habe ich meine Mutter angerufen, die war damals 76. Habe ich gesagt, Mama, ich weiß jetzt nicht mehr, das erste Mal sehe ich in meinem Leben keinen Weg mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich müsste eigentlich jetzt nach Hause zur Beerdigung. Ja. Es ist alles ein Wahnsinn. Und meine Mutter hat dann gesagt, Andi, am Telefon: Andi, wenn du jetzt abbrichst, die Expedition, dann gleicht es einem weiteren Sterbefall. Dann stirbt nämlich der Weg, auf den dich dein Vater und ich vor 50 Jahren gestellt haben. Dein Weg ist jetzt nicht nach Hause, zum Mainstream, zum Friedhof, damit die Leute sehen, dass du auch da bist. Weil du schaffst es ja eh nicht, über das tibetische Hochland in 3 Tagen nach Hause, nach Tristach zu kommen. Der Pfarrer wird dann vielleicht sagen: Liebe Trauergäste, der Andi ist auch schon unterwegs, er steckt am Flughafen in Istanbul fest. Es bringt überhaupt nichts. Bitte, Andi, mach den Weg zum Mount Everest weiter. Das ist dein Weg, das ist der Weg für die Welt, für dich. Und dein Vater war noch nie so flexibel und so mobil, wie er jetzt in diesem Zustand ist, nach seinem Tod. Macht ein bisschen Abstand zwischen euch, Männer. Dein Vater steigt mit euch auf die Spitze des Mount Everest. Und so habe ich zum Wolfgang und zum Clemens dann, die mich wahnsinnig behütet haben, die mit mir alles gemacht hätten. Sie wären mit mir heimgegangen, sie wären mit mir zum Gipfel gegangen, alles haben sie mir zugestanden. Und da habe ich gesagt: So Männer, jetzt weiß ich, wo wir hingehen. Machen wir ein bisschen Abstand, mein Vater geht auch mit, wir steigen jetzt zu viert auf den Mount Everest. Und so habe ich den Aufstieg beim dritten Mal bis zum Gipfel geschafft. Das war emotional ein Wahnsinn für mich. Ja.
Also, aber die Entscheidung hast du relativ schnell getroffen, nachdem du mit deiner Mutter gesprochen hattest.
Meine Mutter hat mir einfach die Sicherheit gegeben, ich habe es gespürt, aber ich hätte mir das nie. Und dann habe ich mir erwartet über Facebook und Social Media, ich habe damals über 300.000 Likes gehabt am Gipfeltag, da habe ich mir gedacht, da werden jetzt sicher ganz viele, wie sagt man, ein Shitstorm wird da jetzt kommen. Jetzt ist der Vater gestorben, jetzt steigt der Nodo auf den blöden Berg. Ja. Nicht eine einzige negative Stimme hat mich erreicht. Und der möchte meinem Publikum wirklich für diese Empathie und für diese Großzügigkeit danken. In Wahrheit bringt es ja wirklich nichts, ob der jetzt heimgeht oder nicht. Ja. Ist weder kalt noch warm, weder Fisch noch Fleisch, aber es gehört sich halt nicht, oder? Und das haben wir wirklich exerzieren können, durchleben können. Meine Mutter hat mich unterstützt. Als wir dann heimgekommen sind, sagen wir so, wie am Gipfel gestiegen, sind wir zum Friedhof gestiegen, meine Freunde und ich, mit meiner Mutter gemeinsam und mit meiner Schwester und meiner Familie. Und ich habe die Urne von meinem Vater dann, also die haben dann gewartet mit der endgültigen Bestattung und mit dem Pfarrer. Ich habe dann meinen Vater ganz persönlich zu seinem Grab getragen. Also es war dann alles. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, den Tod vom eigenen Elternteil. Ich habe da jahrelang Angst gehabt. Wenn der erste von meinen Eltern sterben muss, ich habe mir das nicht vorstellen können. Wo bin ich denn da? Wo werde ich denn sein? Bin ich bei einem Vortrag? Bin ich bei einer Expedition? Heute unterschreibe ich das. Den Tod deines Vaters mit einem größten Aufstieg deines Lebens zu verknüpfen und einfach damit klar zu sein und einfach damit eine gute Vereinbarung getroffen zu haben, ist einfach ein Segen. Ja. Ich habe da überhaupt keinen Groll und überhaupt nichts. Es ist wunderschön. Mein Vater ist mit uns da aufgestiegen. Es war einfach cool. Ja.
Wie hast du es empfunden? Ist man da ganz oben Gott und du bist, glaube ich, ein religiöser Mensch. Ist man Gott näher am höchsten Punkt der Erde als bei dir am Schreibtisch jetzt gerade?
Nein. Na, da oben bist du völlig im Ratio. Also ich war das so. Also. Ich habe ungefähr 100 Meter unterm Gipfel zu meinen Jungs gesagt, zum ersten Mal habe ich es freigegeben im Kopf, die Möglichkeit, dass sie tatsächlich da hochkommen. Du gehst ja immer davon aus, dass wieder was dazwischen kommt und wieder und es geht wieder nicht. Und wenn du es zu früh freigibst, wenn du einfach schon Wochen vorher sagst, ja, da steigen wir sowieso auf, dann funktioniert es ja nicht. Und deswegen habe ich diese Freigabe, also das Loslassen, jetzt steigen wir wirklich am Gipfel, bis kurz unterm Gipfel rausgeschoben. Und dann habe ich den Wolfi und den Clemens in den Arm genommen. Ich weiß, das war um 5 Uhr morgens oder so, wo die Sonne schon aufgegangen ist. Ich habe schon die Strahlung gespürt. Ich habe gesagt, hey Jungs, und jetzt steigen wir wirklich auf den Mount Everest. Wir haben alle drei geheult da oben. Und jetzt habe ich gesagt, bitte Jungs, keine Energie mehr für Emotionen, weil die Kraft brauchen wir jetzt, dass wir wieder heimkommen. Und da bist du am Gipfel oben dann wie ein Automat. Also das war sowas von brutal hart. Also allein die Situation, es war so eine schiefe, schräge Eisfläche. Man hat nicht einmal gescheit stehen können, man hat nicht gescheit sitzen können, weil man sich keine Stufe zum Sitzen irgendwie rein hat hauen können. Es war pickelhart. Es hat gezogen wie auf einem grausigen, kalten Bahnhof, 30 Grad minus. Es war einfach nur grausig da oben. Und wir haben ganz genau gewusst.
Wie laut ist es da? Was hörst du?
Es ist total leise. Es waren ganz. Ach, echt? Das ist das okay. Nächste, weil die Leute ja immer sagen, so viele Leute am Everest und alles ein Wahnsinn. Meistens sagen das Leute, die selber die größten Geschäfte mit dem Everest gemacht haben. Das ist sowieso für mich ganz schwierig. Aber bei uns waren, auf unserer Route waren wir, ich glaube, 5 Leute oder so. Und auf der nepalischen, die Routen treffen ja logischerweise am Gipfel alle zusammen. Von der anderen Seite sind halt vielleicht 25 Leute oder so da gewesen. Vielleicht waren wir 30 Leute, alles in allem auf einem großen Platz. Also überhaupt kein Thema von vielen. Mhm. Natürlich gibt es Tage, wo du an der schlechtesten Stelle bei Sturm anstehen musst. Das ist natürlich dann schon schlimm, ja. Aber jeder, der jammert, da sind zu viele Leute, der soll zu Hause bleiben, weil dann ist schon einer weniger. Also wer hat die Berechtigung, irgendjemand anderen zu sagen, du darfst nicht auf den höchsten Berg. Der höchste Berg der Welt zieht eben mal alle Vögel dieser Welt an. Ist ja völlig logisch. Das ist ja wie ein Auffangbecken, das ist ja wie der Gulli bei der Badewanne.
Und war es denn dieser erhabene Moment, mit dem du gerechnet hattest?
Überhaupt nicht. Nein, ich habe dem Clemens gesagt, bitte Clemens, mach mit der Videokamera, das sieht man bei meinen Vorträgen, mach mit der Videokamera ein Panorama rundum, weil zu Hause fragen die Leute, oder, wo sieht man denn da, wo ist denn der? Genau die Frage. Und dann hat er das gemacht, ungefähr eine Minute, dann habe ich zum Clemens gesagt, oben am Gipfel habe ich gesagt, hey Clemens, sag einmal, was sehen wir denn da, was ist denn da so erhaben? Dann hat er gesagt, ja weißt du Andi, es ist eigentlich genau wie zu Hause auf den Bergen. Da drüben steht ein bisschen ein kleinerer Berg, da drüben ist Nebel, da geht der Tal raus, es ist alles genau gleich wie zu Hause, nur ein bisschen größere Dimensionen, aber das kann das Auge sowieso nicht abschätzen. Es ist überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt.
War es trotzdem ein toller Moment für dich?
Ja, weil ich einfach gewusst habe, jetzt hört das Leiden auf und das Warten und das Bangen. Und ich habe ganz genau gewusst, wie bei Aktien, wenn du die Aktie nicht verkaufst bei einem guten Kurs, dann hast du es ja nicht realisiert, dann gilt dir das ja alles nicht. Und wenn du am Gipfel von Mount Everest glaubst, du hast den Gipfel erstiegen und du gibst schon Interviews, dann ist es so, wie wenn du die Aktie nicht verkauft hast. Also du musst sie wirklich realisieren und das bedeutet, du musst gesund nach unten kommen. Und dem haben wir dann unsere ganze Aufmerksamkeit alles gewidmet, um irgendwie da runterzukommen. Weil die meisten Menschen, die am Everest gestorben sind, sind beim Abstieg gestorben, weil du beim Abstieg von Mount Everest im schlechtesten Zustand deines Lebens bist. Physischen Zustand, weil du einfach alles gegeben hast, dass du aufkommst. Und da bist du einfach fix und fertig. Und da stolperst du herum wie ein Betrunkener. Und da muss man echt aufeinander aufpassen und einfach jede Unachtsamkeit von anderen wird angesprochen, hey, pass auf, Wolfi, bei dir ist irgendwas komisch. Ja, dann sind wir draufgekommen, dass bei ihm die Sauerstoffzufuhr einmal kurz unterbrochen war. Das merkt man alles sofort. Er selber merkt es nicht. Und so haben wir uns gegenseitig wie, ja, helfend, jeder dem anderen, da war nicht der Blinde und die Sehenden, da war jeder gleichberechtigt. Das war total spannend. Erst als wir im Tal angekommen sind, oder im Tal, das ist ja immer noch über 5000 Meter.
Genau, nach wie vielen Tagen seid ihr wieder unten gewesen, also im Tal? Nach wie vielen Tagen?
Wann waren wir denn unten? Am 21. war ich am Gipfel und am 4 Tage später. Der Abstieg geht also relativ schnell. Der Abstieg geht schnell, weil wenn du
Obwohl er gefährlich ist, obwohl er besonders gefährlich ist.
Aber der Aufstieg geht ja deswegen langsamer wegen der Abnahme des Sauerstoffs. Und beim Tal gehen wird der Sauerstoff immer mehr. Also du kannst ohne weiteres, je tiefer, je besser, je mehr, dass du am Tag machst. Und beim Aufstieg, je mehr das du machst, desto gefährlicher wird's.
Umso leichtfertiger wird man, oder? Je leichter es einem erscheint.
Und desto schneller wirst du höhenkrank und bist du dann tot, ja. Also beim Abstieg tauchst du immer ins noch mehr ins Plus und da wird es immer besser und immer besser und dein Körper funktioniert plötzlich immer besser und immer besser. Beim Aufstieg immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Also es ist ganz, das Höhenbergsteigen ist körperlich natürlich wahnsinnig anstrengend, aber anspruchsvoll ist es geistig und von der Logistik her, von der Körperlogistik her, du musst einfach genau alles abschätzen können. Wie viele Spitzenbergsteiger scheitern am Everest, weil sie sich einfach zu viel Kraut rausnehmen, einfach zu viel Gas geben. Bei uns war auch einer dabei, der wirklich wahnsinnig fit ist, aber der ist auf 7.500 Meter gestanden, aber fertig, der hat nur noch Schädel, Kopfweh gehabt und beginnende Höhenkrankheit und da ist einfach sofort die Todesanzeige ist sofort geschrieben, wenn du nicht sofort umkehrst. Der ist dann gut runtergekommen, aber von einem Gipfel Karree, der war nur 1300 Meter vom Gipfel weg, Höhenmeter. Also Aufstieg ist ganz, ganz viel Körperintelligenz, Verschaltung zwischen Verstand und Körper, das haben ja die Menschen mittlerweile fast alle verloren. Es gibt Menschen, die sind rational unterwegs, wie die Wahnsinnigen, haben aber einen Körper, der überhaupt nicht mehr funktioniert. Und da gibt es andere Menschen, die haben einen Körper wie Maschinen, aber sind rational daneben. Aber die Verknüpfung, das brauchst du mal überrascht, dass du wirklich klug, clever bist. Ich möchte jetzt nicht neunmal klug sein, aber einfach sich noch spüren und die Realität einfach abgleichen mit der Natur. Das ist am Everest einfach das Wichtigste und das ist so spannend gewesen.
Wenn einer zu dir sagt, da hinten, wir sehen einen tollen blauen Himmel, du hast ja keine Vorstellung davon, was das ist, oder? Ein blauer Himmel.
Meine Lieblingsfarbe ist hellblau. Ich weiß sehr wohl, was ein blauer Himmel ist.
Ja. Woher? Weil ein blauer Himmel klingt, weil ein blauer Himmel nein. Auf deine Haut zu spüren ist.
Du kannst nicht mit anderen Sinnesorganen, du kannst nicht mit einem Frequenzempfänger, der 100 MHz empfängt, also Radio Hamburg empfängt, kannst du nicht das Telefon abhören, das auf 1,8 GHz sendet. Also du kannst, das glauben immer die Leute, das ist alles Zauberei, das ist alles Esoterik. Ich kann spüren, so wie es bei Wetten, dass eine blinde Dame gemacht hat, ich kann mit den Händen fühlen, welche Farbe die Kleidungsstücke haben. Hat sich dann eher als Flop raus erwiesen später. Du kannst nicht mit einem Empfänger, das ja ein Sinnesorgan ist, ein Frequenzspektrum abgreifen, welches für ein anderes Sinnesorgan oder für was ein anderes Sinnesorgan ausgelegt ist. Du kannst mit einer Antenne für Radio Fernseher empfangen. Also das funktioniert nicht. Und deswegen geht es nur so, dass im Gehirn die Synapsen. Was ist eine Farbe? Fangen wir mal so an. Was ist überhaupt
eine
Farbe?
Was ist eine Farbe? Du hast ja nie etwas Farbiges gesehen.
Na, unabhängig von mir. Was ist eine Farbe?
Eine Farbe hat auf jeden Fall Schwingung, ne?
Ja.
Jede Farbe hat unterschiedliche Schwingungen.
Eine Farbe ist das Resultat, wenn sich das Licht in einer gewissen Schwingung auf einer Oberfläche bricht. Also, wenn du jetzt eine Tischfläche grün anmalst, dann schaut, dann ist sie grün. Wenn du mit dem Mikroskop diese Tischfläche anschaust, siehst du eine Landkarte von lauter Strukturen. Also Berg und Tal und Berg und Tal wie eine Landkarte. Wenn du dieselbe Tischplatte mit roter Farbe anmalst, siehst du das Rot. Wenn du dir mit demselben Mikroskop anschaust, siehst du eine andere Landkarte. Siehst du die Landkarte vielleicht von Neuseeland mit den Bergen und sonst siehst du die Landkarte von den Alpen mit den Bergen und Tälern. Also es sind andere Strukturen, andere Erhöhungen, also im Mikrobereich jetzt, wie sich das Licht eben dann bricht, dass eine Schwingung entsteht, eben eine andere Schwingung rot, eine andere Schwingung blau, eine andere Schwingung grün. So, und diese Schwingungen gehen durch den Augapfel, durch den Sehnerv. Dort ist noch keine Farbe. Es gibt in der Realität keine Farbe. Draußen, außerhalb von einem Körper gibt es keine Farbe. So, jetzt kommt das im Sehzentrum an und wird im Sehzentrum durch die Evolution, haben wir gelernt, diese Schwingung macht eine Botenstoffausschüttung im Gehirn, entspricht genau das, was wir unter Blau verstehen. Das ist ein Botenstoff, so wie wir süß, sauer oder salzig schmecken. Das kann man ja nicht beschreiben. Oder beschreiben wir mal salzig. Das geht ja nicht. So sind Farben, das sind Botenstoffe, die das Gehirn ausschüttet. So, jetzt funktioniert aber bei mir der eine Sinn nicht. Also der Sehnerv, wo eh noch keine Farbe entsteht. Aber die Farben sind ja schon lange drin, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Im Sehzentrum. Die warten ja nur, bis sie getriggert werden. Bis der Botenstoff, also die Botenstoffe sind ja schon da. Durch die Vererbung, durch das Erbgut, habe ich ja die Botenstoffe alle schon drin. Es geht ja nur darum, dass ich im richtigen Moment den richtigen Botenstoff triggere, also zum Fließen bringe. Und dann kommt plötzlich in mein Wahrnehmungszentrum genau dieselbe blaue, genau ist, frag mal deine Frau, ob sie das gleiche Blau sieht, wie du siehst. Das kannst du ja gar nicht nachweisen. Das ist ja total spannend.
Nein, das sehen wir nicht. Es gibt ja auch Bilder, die im Netz rumgehen. Ein Kleid. Der eine sieht die Farbe, der andere sieht die Farbe. Die sehen wir unterschiedlich.
Die Farben sind eine einzige Interpretation unserer Synapsen im Sehzentrum. Sonst gar nichts.
Ja.
Und darum geht es. Es geht nur darum, wie kann ich das triggern? Wie kann ich es? Weil, jetzt nur ein Satz dazu. Was ist dann keine Farbe? Du hast gesagt, Farben sind Schwingungen. Völlig richtig. Mhm. Was ist
Schwarz und Weiß sind keine Farben.
Woll. Ist auch eine Farbe. Schwingt auch was.
Das schwingt auch was, okay.
Was? Weißt du, was nicht schwingt? Ja, jetzt weißt du es. Du bist clever. Du bist ein cleverer Bursche. Du weißt es schon. Sag's mir.
Nein, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so clever, wie du denkst.
Hast du mit Photoshop schon gearbeitet?
Ja.
Und da kann man ja so Dinge übereinander legen, oder?
Ja, mit Schwarz und Weiß arbeitet man dann ja dann immer.
Ja, man kann ja zum Beispiel, man kann ein schönes Foto von einem Berg und dann möchte ich noch eine Beschriftung drüber machen. Wie mache ich das dann? Mache ich jetzt erst das Foto rein, so passt, und dann mache ich noch ein Layer drüber, oder?
Genau.
Mit der Beschriftung. Aber den Berg sieht man trotzdem. Warum sieht man den Berg trotzdem? Der ja drunter liegt.
Weil die Ebene transparent
ist. Ja, und jetzt hast du den Ausdruck verwendet. Transparenz ist der einzige Zustand, wo das Licht nicht gebrochen wird.
Okay,
wenn du durch eine
sehr schön.
Das ist spannend, oder? Wenn du durch eine Fensterscheibe schaust, ich meine, ich rede jetzt nur theoretisch, es gibt keine Fensterscheibe, die so sauber geputzt ist, dass das menschliche Auge das nicht erkennt. Aber theoretisch, eine Fensterscheibe ist transparent und da sind die Berge und die Sonne und die Bäume und alles ungebrochen. Und in dem Moment, wo eine Farbe ins Spiel kommt, wo eine Struktur auf die Fensterfläche, und dann wird das alles, verstehst du? Und wenn jetzt der blinde Mensch also keine Farben sehen würde, dann sieht er ja transparent, haben wir gerade gelernt. Und nur transparent zu sehen würde bedeuten, in deiner Vorstellung, ein Blinder macht sich ja auch Vorstellungen, telefoniere jetzt mit meinem transparenten Mikrofon auf einem transparenten Schreibtisch, auf einem transparenten Fußboden und irgendwo in einer fernen, transparenten Welt sitzt dann der Christian mit einem transparenten Mikrofon, mit einem transparenten Hintergrund. Erklär mir bitte einmal, Christian, wie schaut ein transparenter Apfel vor transparenten Hintergrund aus? Du siehst ihn einfach nicht. Verstehst du? Das ist alles ein Space. Das gibt es überhaupt nicht. Und deswegen hat der Mensch von Evolution, von Anfang an im Gehirn die Hilfskrücke der Farben erfunden, vor Millionen Jahren, um sich überhaupt was vorstellen zu können. Es muss der Vordergrund und der Hintergrund sein, sonst kannst du nichts sehen. Spannend, oder?
Absolut spannend.
Jetzt sind wir aber weit weg, vom Bergsteigen. Ha?
Ist doch mega, mega. Wenn ich ganz kurz nochmal mit dir zusammen auf den Berg gehe und du bist mit deinem Partner da, was für Anweisungen bekommst du alles? Welche Signale bekommst du? Wir haben vorhin mit dem Skistock haben wir ganz guten Eindruck bekommen, beim Skifahren zum Beispiel. Beim Bergsteigen, wo man teilweise auch natürlich auf einem sehr engen Grat dann plötzlich lang balancieren muss. Links geht's runter, rechts geht's runter. Was sind die Signale, die Anweisungen, die du bekommst? Was hörst du?
Ja, Christian, du musst dir vorstellen, es geht immer um die gleiche Musik. Wieder das Gleiche. Ich bin mit 4 Sinnen im Gegensatz zu dir mit 5 Sinnen verbunden. So, einer fehlt mir. Und einer von den anderen 4, ganz egal welcher, muss etwas empfangen, damit ich mich bewegen kann. Ich kann nicht mit 0 Empfang mich bewegen. Das traue ich mir. Das kannst du ja auch nicht. So, jetzt kommt es darauf an. Er kann mir sagen, ja, Andi, geh ein bisschen links, geh ein bisschen rechts. Ja, okay. Das geht so ganz ein bisschen, aber das machst du ja nicht stundenlang. Das haut ja nicht hin. Wenn jetzt der Sturm geht, dann höre ich das ja gar nicht mehr. Also haut dieser Sinn, der Hörsinn schon nicht mehr hin. Akustisch bist du weg. Ja, dann muss man wieder auf den nächsten switchen. Das ist der Taktile. Dann fasse ich mit meiner Hand vielleicht auf seinen Rucksack und spüre anhand der Bewegung seines Rucksacks ganz genau, was der macht. Der braucht mir gar nichts mehr sagen. Also ich muss immer clever sein und einen meiner Sinne mit dem anderen Menschen, der 5 Sinne hat, verknüpfen. Da kann man jetzt einen fantasiefreien Lauf lassen. Wahrscheinlich
und du fühlst dich richtig sicher da oben, ne? Also du fühlst dich einfach sicher.
Ja, total. Ich komme sonst nicht, wenn ich mich nicht sicher fühle, bleibe ich sofort stehen und sage, es gibt Situationen, jetzt zum Schluss vielleicht noch, wo Menschen, die mich gut kennen, sagen, ja Andi, jetzt gehen wir weiter. Wo ich sage, nein, ich kann da nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr sicher, es ist scheiße da, das mache ich nicht mehr. Dann sagen die, ja Andi, du hast schon viel schwierigere Sachen gemacht. Mache ich nicht, fertig. So, andere Situation, selbe Leute, sage ich, ja, jetzt gehen wir weiter, was ist denn los? ab, da gehe ich sogar noch voraus. Und die sagen, ja Andi, das ist viel zu gefährlich. Das ist ein Wahnsinn, was du da machst. Also ich möchte damit einfach nur sagen, das, was Menschen sehen, ist nicht das, was ist. Also wenn ich nicht sicher bin, das ist nämlich eines der großen Geheimnisse, habe ich den Luxus, einfach sagen zu dürfen, im Gegensatz zu anderen Spitzenkletterer, die sind sich auch manchmal nicht sicher, müssen aber weitergehen, weil es schon blöd ausschaut, kann ich einfach immer sagen, hey, mir ist es jetzt echt zu blöd, ich komme da nicht voran, es geht sich nicht aus. Und das ist eine große Erleichterung, das möchte ich den Menschen mitgeben. Legt eure Schwächen am Tisch, da braucht es keine Energie verschleudern mit Vertuschen und mit Beschönigen. Also es ist keine Schande, wenn jemand Schwächen hat. Ganz zum Schluss jetzt noch vielleicht für mich das Abschlusswort. Streben wir nicht immer noch Perfektion? Ich meine, ich bin ein Profi-Bergsteiger, einer von zwei auf der Welt, die nicht sehen können. Alles andere wie Perfektion, ja. Streben wir nicht immer noch dieser blöden Perfektion, die uns nur, ja, der Mainstream eingeredet hat? Es gibt keine Perfektion. Weder im Universum noch im Alltag. Sogar unser Sonnensystem ist nicht in Perfektion, weil sonst braucht man nicht alle vier Jahre ein Schaltjahr einschalten, damit die Uhrzeit mit der Sonne nicht zusammenstimmt. Nicht einmal unsere Ellipse. Die Laufbahn unserer Erde ist perfekt, ja. Also müssen wir auch nicht perfekt sein, sondern nicht wer den größten Grad der Perfektion lebt, kommt am Gipfel an, sondern der, der den größten Grad an Kompromiss leben kann. Also wir sind alle miteinander Kompromiss. Und unser Gespräch heute, Christian, ist von A bis Z ein Kompromiss. Wir haben vorher andere Plattformen probiert, ist wegen der komischen, ich kann es jetzt gar nicht ausdrücken, wie heißen die, diese Bildchen, die man da anklicken muss. Also, wie heißt das jetzt? Captchas, genau. Bin ich gescheitert, weil es nicht barrierefrei ist. Da hätte ich müssen irgendwelche Bilder anklicken, wo zwei Räder drauf sind, damit ich weiterkomme. Ist für einen Blinden unmöglich. Jetzt haben wir halt eine andere Variante. Es ist immer Kompromiss. Und wenn du den Kompromiss eingehst und wenn du darauf ja, einfach eingehst und den leben willst gemeinsam, dann kommst du am Gipfel an. Verstehst du, Christian? Das ist meine Botschaft.
Was motiviert dich? Was treibt dich an?
Wenn mich jemand fragt, was mich antreibt, dann ist es immer die Stufe, die ich vorher gemacht habe. Jetzt sehen mich die Leute als blinden Profi-Bergsteiger, der den Everest bestiegen hat. Das ist ein kurzer Lichtblick aus meiner Leiter, die ich hochgestiegen bin. Aber die Logik ist ganz andere, dass ich ganz kleine Stufen gemacht habe und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann haben mich die Leute gesehen. Und mich treibt einfach immer der kleine Erfolg, der vorher gewesen ist, zum nächsten an. Deswegen möchte ich euch allen raten, beginnt kleine Schritte zu machen. Ich bin ein Mensch, der hat noch nie seinen Fuß gesehen, geschweige denn meinen nächsten Schritt. Aber ich mache trotzdem Schritte und viele Schritte und noch viele Schritte und irgendwann kommen noch mehr Schritte und die Erfahrungen werden immer größer. Geht es einfach bitte weiter und versucht es nicht immer als Optimum zu erreichen. Optimieren bringt euch nicht voran, sondern einfach mit Leidenschaft Schritte setzen. Wenn sie daneben gehen, kann man über sich selber vielleicht lachen, das ist das Beste, was du machen kannst. Macht einfach Schritte und das Resultat aller Schritte ist dann Erfolg. Der einzelne Schritt ist gar nichts.
Andi, wie schön, dass wir ein bisschen in dein Universum eintauchen durften hier, dass wir ein paar neue Perspektiven bekommen haben. Das war ganz spannend, ganz interessant. Ganz herzliche Grüße und ich glaube, hinten bei dir im Hintergrund, der Berg ruft.
Ja, der Berg ruft, heute habe ich Rasttag, morgen auch zwei Tage. Manchmal mache ich mir, wenn ich so sechs Tage am Stück unterwegs war, mache ich dann wieder zwei Tage nichts, weil am Mittwoch geht schon wieder weiter. Ich freue mich einfach aufs Leben und ja, ich warte nicht, bis die anderen mein Leben gestalten, ich gestalte es mir selber. Christian, danke für die Aufmerksamkeit, dass du auf mich zugegangen bist und dass du auf meine Kleinigkeiten eingegangen bist, dass du dich eingelassen hast. Aber ich glaube, wir haben viel Spaß miteinander und man sieht sich immer zweimal im Leben, würde ich sagen, oder?
Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ja. Und wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte über dich und das, was du da so geleistet hast, du hast ja ein paar Bücher geschrieben. Ein Buch ist Der Balanceakt zum Beispiel. Das andere Buch, das ist
Mein Everest. Aber ihr könnt es abkürzen, www.andiholzer.com, den Andi Holzer zusammen, den Andi mit Y.com, meine Webseite, Facebook bin ich unterwegs. Ich bin seit 3 Monaten unterwegs, so halb Spaß halber bei meinen Touren habe ich. Andere machen immer Fotos, 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 Facebook, Fotos, Fotos. Ich mache ja kein Foto, ich kann ja kein Foto. Ich meine, ich mache jetzt seit 2-3 Monaten bei all meinen Touren Videos. Ja. So bei einer Tour 3, 4, 5, 6 Einstiege, so ganz kurz nur. Vielleicht alles zusammen 5 Minuten maximal. beim Weggehen in der Mitte drinnen, oben am Gipfel bei der Abfahrt, aus meiner Perspektive und erkläre den Leuten auch alles. Ich fahre da mit der Kamera durch die Gegend, das ist dieser Berg, das ist diese Hütte. Dann frage ich meinen Partner, wie geht's, was spürst du jetzt? Also ich bin quasi, ich habe mich selbst so benannt, ich bin jetzt der rasende Reporter, habe ich gesagt. Der rasende Reporter bin ich, ja. Rasend im Sinne, das ist auch wieder ironisch gemeint, rasend kann auch langweilig sein, rasend langweilig, rasend langsam. Mit 15 km/h rasen wir mit den Skiern rum. Weißt du, so auf diese Art. Mhm. Findet man auf Facebook unter Gipfelkreuze fast jeden Tag eine Tour von mir. Es ist total lustig. Also ich bin auch unter die Journalisten gegangen. Der rasende Reporter, da könnt ihr mal zuschauen und auf der Webseite seht ihr meine ganzen Details mit Vorträgen. Macht euch Gedanken, dann komme ich und erzähle meine Geschichte, den Sehenden die Augen zu öffnen. Ja.
Jetzt kennt schon wieder ein paar mehr Leute den Andy Holzer, von dem mir Lukas Klaschinski, der Psychologe, ja mal erzählt hat vor einiger Zeit, als er bei mir zu Gast war in der Sendung. Und dann erzählte er von dir. Und da habe ich damals gleich gedacht, mit dem möchte ich auf jeden Fall mal sprechen. Der klingt richtig spannend. Und genauso war's.
Danke,
Andi, danke dir für heute.
Danke vielmals für deine Wertschätzung.
Servus.
Wir hören uns.
Servus nach Osttirol.
Ciao. Servus. Danke. Ciao.
Talk mit Tees.